Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen zur ersten Sendung in diesem Jahr. Leshana Haba'abe Jerusalem, nächstes Jahr in Jerusalem, lautet der Gruß, den sich Jüdinnen und Juden gegenseitig zu Pessach und Yom Kippur wünschen. Nun ist es aber so, dass nicht alle wirklich nach Jerusalem wollen und so bleibt es dann bei einem und nächstes Jahr in. So heißt auch eine jüngst erschienene Graphic Novel aus dem Ventil Verlag. Darin bilden 11 KünstlerInnen Teile des jüdischen Lebens über viele Epochen ab. Dabei handeln die meisten Geschichten vom jüdischen Leben in Hessen, was angesichts des Verlagssitzes vielleicht gar kein Zufall ist. Vor der Sendung habe ich mit zwei der HerausgeberInnen gesprochen, Antje Herden und Jakob Hoffmann, und sie gefragt, warum sie für ihren Sammelband diesen speziellen jüdischen Titel »Nächstes Jahr in« gewählt haben.
Also wir saßen zusammen und haben uns überlegt, wie der Titel dieser doch wichtigen Anthologie lauten könnte. Und wir sind am Anfang so ein bisschen bei den Gedichten oder bei dem Gedicht von Mascha Kalecko hängen geblieben und waren dann so Richtung Immerland, Nirgendland und diese Sachen unterwegs und haben dann aber gedacht, das passt nicht so. Und dann kam uns dieser hebräische Wunsch nach dem Sederabend in den Sinn, der da heißt, ich kann ihn nicht auf Hebräisch, der da heißt, nächstes Jahr in Jerusalem, sozusagen als Wunsch dafür, dass man sich, wenn man sich das nächste Mal trifft, in guten Zeiten, an guten Orten und in guten Bedingungen trifft. Und natürlich konnten wir dann nicht schreiben, nächstes Jahr in Darmstadt, das wäre ja total vermessen gewesen. Und dann fanden wir aber einfach durch die Weglassung des Ortes den Titel noch viel größer und viel bedeutungsvoller, weil es ja bedeutet, egal wo man sich das nächste Mal trifft, es kann überall sein, es soll aber einfach gut sein. Und so sind wir auf diesen Titel gekommen.
Und ganz konkret knüpft er auch an den ersten Comic, den man in dem Band lesen kann, an die Darmstädter Haggadah von Simon Schwarz. Der Ausgangspunkt für diesen Comic ist eine Haggadah aus dem, ich glaube, 15. Jahrhundert, die im Darmstädter Landesmuseum zu sehen ist und die schon quasi ein Comic avant la lettre ist in ihrer bildhaften Erzählform oder in ihrer Anweisung. Und Simon Schwarz beendet diesen Comic auch mit der Frage, wo das nächste Jahr denn sein soll, wohin dieser Gruß führt. Und es geht in seiner leicht fiktionalisierten Erzählung um quasi den ersten Juden in Darmstadt, der als Arzt dort hinberufen wird.
Frau Herden, Sie sagen, dass es vermessen wäre, nächstes Jahr in Darmstadt zu sagen. Ich frage mich, warum? Die Geschichten spielen grob in Darmstadt. Sie sind ein Darmstädter Verlag. Warum hätten Sie das nicht machen können?
Ich muss ganz kurz berichtigen, das ist ein Mainzer Verlag. Warum ich dachte, dass das vermessen ist. Ich selbst war die ganze Zeit in der Bearbeitung des Buches ein wenig befangen, weil ich es ein bisschen vermessen fand, das ist ein ganz gutes Wort, dass wir zu diesem Thema nicht einen Juden und nicht eine Jüdin im Team hatten. Weder bei den Zeichnerinnen und Zeichnern noch bei den Autoren und Autorinnen oder bei den Herausgebern. Und das fand ich ein bisschen vermessen, ein bisschen vielleicht draufgängerisch zu mutig. Und ich hatte ganz schöne Sorge, dass wir vielleicht jemandem auf die Füße treten oder dass wir das nicht gut genug machen oder das vielleicht auch gar nicht dürfen. Und darum erschien mir das auch dann im Titel als zu vermessen. Das war jetzt eine persönliche Geschichte, aber dass dadurch durch die Weglassung ja der Titel eigentlich noch viel größer wurde und aussagekräftiger ist für unseren Band jetzt.
Ich würde ergänzen, dass die Geschichten auch nicht alle in Darmstadt spielen. Also manche spielen in Berlin oder verteilen sich in den Taunus und auf ganz Deutschland. Und was ein Grundmotiv ist, das sich im Titel auch ankündigt, ist so die Exilerfahrung, also diese Ortlosigkeit, die thematisiert wird. Und gerade bei einer Geschichte, die über die jüdische Berufsfachschule in Masada, geht es ganz konkret um die Frage, ob man bleibt oder ob man nicht bleibt. Also dass man gerade nicht in Darmstadt bleibt. Die gleiche Frage stellt sich Ludwig Meidner, der expressionistische Maler, zusammen mit seiner Frau im Exil in London. Und da fällt die Entscheidung sehr unterschiedlich aus. Also die Frau sagt, sie kann nicht mehr zurück nach Deutschland nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg. Ludwig Meidner sagt, er muss zurück, er möchte zurück. Also deswegen, glaube ich, ist auch diese Stelle einfach offen geblieben.
Wenn keine Jüdinnen und keine Juden bei Ihnen im Team sind, warum haben Sie sich unbedingt für einen jüdischen Sammelband entschieden?
Ja, diese Entscheidung kam ja jetzt nicht von mir. Also ich bin nicht Entscheidungsträgerin gewesen, sondern ich wurde gebeten, als Herausgeberin und Autorin mitzuarbeiten. Und die Entscheidung, eine jüdische Anthologie, Comic-Anthologie herzustellen, war eben im Rahmen dieses Festivals 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es wurden hier ein paar Veranstaltungen angeboten, leider jetzt nicht so viele, war ja immer noch Pandemie, ja. Und damit aber etwas Bleibendes aus diesem Festivaljahr bleibt, gab es eben die Idee dieser Anthologie und eines Films, der auch zeitgleich gedreht wurde. Und ich wurde einfach gefragt, ob ich als Herausgeberin und Autorin mitarbeiten möchte. Und ich habe mich entschieden, das zu tun, obwohl ich am Anfang dachte, hu, darf ich das überhaupt, ja.
Na, die Idee war schon, auch eine Form zu finden, die vielleicht jetzt in diesem Jubiläumsjahr nicht ganz so verbreitet ist, also einen Comic zu machen. Und wir haben in dem einführenden Gespräch, also überhaupt erst die Grundsatzentscheidung fiel, wie das denn genau aussehen muss, die ganz klare Rückmeldung auch von der jüdischen Gemeinde in Darmstadt bekommen, die gesagt hat, sie findet die Idee großartig und es wäre ihr wichtig, dass wir thematisch nicht ausschließlich auf den Holocaust rekurrieren und dass wir in der Auswahl der KünstlerInnen und der Themen bitte komplett frei sein sollen. Also dass gerade die Vielfalt der Thematik doch vielversprechend ist in der Vorstellung, dass man sie mit Comics zusammenbringt.
Können Sie da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Wir haben erstmal eine Reihe von Comic-KünstlerInnen angesprochen aus dem deutschsprachigen Raum und es gab das Angebot an die ZeichnerInnen, entweder könnt ihr eine eigene Geschichte erzählen, die ihr interessant findet, also die ihr euch selber aussucht, weil ihr vielleicht mit der Thematik schon vertraut seid oder irgendwas in der Schublade habt oder unbedingt erzählen wollt. Wenn das aber in der Kürze der Zeit, weil wir hatten nicht viel Zeit, leichter ist für euch, dann können wir euch auch eine Geschichte anbieten, weil wir über die ganze Expertise vor Ort eine Menge an Stoff hatten, der sich dramaturgisch oder als Comic verarbeiten ließ. Und die meisten der KünstlerInnen, Antje, korrigier mich, haben dann selbst ausgewählt, was sie erzählen möchten.
Also ich erinnere jetzt, glaube ich, zwei Geschichten, die wir zugewiesen oder wo wir gemeinsam überlegt hatten. Das war einmal die Masada, weil das auch mega unbekannt war, dass diese Schule hier in Darmstadt überhaupt existierte und die so besonders war, dass wir die unbedingt reinhaben wollten als Geschichte, als Thema. Und das andere war
Mascha Kalecko. Mascha Kalecko war die einzige Geschichte, die für uns von Anfang an gesetzt war, dass ein Gedicht von Mascha Kalecko als Comic interpretiert werden sollte. Das wollten wir unbedingt machen.
Und die anderen Themen kamen von den Leuten direkt selbst.
Also Ludwig Meitner hatte ich der Büke Schwarz vorgeschlagen. Da haben wir drüber diskutiert. Da hatte sie Lust drauf. Sie hat gesagt, sie hat keine Zeit, sich selber was auszudenken.
Ach, und Jonas hatte den Picard entdeckt und fand das so amüsant, dass es einen Räuberhauptmann gab, der größer und stärker war als der Schinderhannes, dass er diese Geschichte ganz dolle gerne auch hineinhaben wollte. Und das haben wir dann, glaube ich, auch vorgeschlagen. Genau.
Ja. Da es da um jüdische Themen ging, wo haben Sie sich die Expertise dann hergeholt?
Naja, also man bringt natürlich selber ein gewisses Wissen mit. Das ist das eine, das zum Beispiel bei dem Thema Blue Note Records. Ich habe da mit Tobi Damm telefoniert, wir haben darüber gesprochen. Wir hatten beide zwei Dokumentationen über die Geschichte von Blue Note Records gelesen und kamen beide auf den Gedanken, dass es ganz wichtig ist, auch klar zu machen, was zerstört wurde durch Antisemitismus, durch den Holocaust, welcher kulturelle Reichtum aus Deutschland rausgetrieben wurde sozusagen. Das sind Dinge, die wir wussten oder die präsent waren, solche Geschichten wie um die beiden Gründer von Blue Note Records. Andere Sachen, wie zum Beispiel mit dem jüdischen Friedhof oder mit der Darmstädter Haggadah, da ergaben sich dann einfach, weil wir eine Gruppe von Leuten hatten in Darmstadt, die uns das zugetragen haben, also Leute aus dem Museum. Es gibt sehr kompetente Stadtführer, die sich speziell mit jüdischer Geschichte auskennen in Darmstadt. So kam eins zum anderen. Also bei Antje Herden war es eine ganz persönliche Erfahrung. Bei Karl Schmitz war es zum Beispiel ein Schulprojekt, das sie gemacht hat über Fanny Atzenstark, eine Widerstandskämpferin, eine jüdische Widerstandskämpferin in Frankreich. So hat sich das aneinander gefügt sozusagen.
Und was dabei richtig interessant und auch sehr schön war, war, dass wir, ohne dass wir das groß geplant hatten, plötzlich die ganzen 500 Jahre jüdisches Leben in und um Darmstadt abgedeckt haben. Also dadurch, dass die Leute sich ihre eigenen Themen rausgesucht haben und wir dann noch die 3-4 Vorschläge hatten, hatten wir plötzlich tatsächlich 500 Jahre zeitlich abgedeckt. Und das hat sich so schön gefügt. Also das war wirklich ganz spannend und interessant und hat sehr gut sich aneinandergereiht.
Und dennoch scheint es so, dass Sie in ein Fettnäpfchen getreten sind. In der jüdischen Allgemeinen werden Sie, Frau Herden, dafür kritisiert, dass Sie in dem Comic Aaron Sympathien für die Leiterfahrung von Wehrmachtssoldaten schüren. Wie begegnen Sie dieser Kritik?
Ja, ich muss zugeben, ich habe eben erst in der Vorbereitung für das Interview das überhaupt gelesen und ich bin völlig entsetzt, weil ich da feststelle, dass der Kritiker oder Rezensent oder Redakteur der jüdischen Allgemeinen überhaupt nicht verstanden hat, was ich erzählen wollte mit dieser Geschichte. Es ist auch das erste Mal, dass mir jemand zu meiner Geschichte so begegnet. Ich habe überhaupt bisher noch nicht gewusst, dass die Geschichte missverständlich ist. Ich habe sie natürlich auch viel erzählt, so dass die Leute, die den Comic dann gesehen haben, vielleicht auch ja schon wussten, um was es in der Geschichte geht. Es ist natürlich immer kritisch, wenn man eine Geschichte schreibt oder eben auch zeichnet. Wenn sie beim Gegenüber nicht ankommt, dann hat ja erstmal der Erzählende einen Fehler gemacht oder war ungenau oder nicht konkret. Das sehe ich auch alles ein. Aber ich bin doch echt erschrocken über die Kritik, vor allen Dingen auch über die Häme in der Kritik, weil ich finde, das ist überhaupt gar nicht nötig. Man kann ja hinweisen, dass da ein komischer Zustand ist, aber Häme muss nicht sein. Ja, ich kann nur sagen, diese Geschichte ist falsch verstanden worden, weil ich wollte natürlich auf gar keinen Fall kommentarlos oder unreflektiert oder wie es in der Kritik heißt, unterkomplex ein Mitleid hervorrufen mit Menschen, die antisemitisch sind oder Nazis sind, sondern in dieser Geschichte geht es um eine ganz andere Situation. Es geht um eine sehr, sehr ambivalente Situation und das Leben ist nun mal einfach ambivalent und man kann viele Dinge nicht einteilen in Schubladen. Und davon erzählt eigentlich diese Geschichte, in der eine junge Mutter, also das war ich, das ist 2021 passiert. Ich bin mit meinem Sohn im Kinderwagen zu einem Altpapiercontainer gelaufen, wollte das Altpapier wegwerfen. Und plötzlich steht ein Mann vor mir, ein alter Mann, der mich fragte, wie mein Kind heißt. Und ich antwortete Aaron. Und dieser Mann ist völlig entsetzt, dass mein Kind Aaron heißt und macht mir das auch zum Vorwurf. Also ich habe sofort gemerkt, da steht ein Antisemit vor mir. Ich habe dann aber nicht gerufen, oha, Sie Antisemit, gehen Sie mir aus dem Weg, sondern ich habe ja in dem Moment einfach versucht, mit meinem Kind diese Pappe da loszuwerden. Und in dem Moment brach aber bei dem was auf und er ließ mich so nicht weg und erzählte mir plötzlich seine Kriegserlebnisse, als er mit 16 Jahren da im Osten russische Soldaten erschossen hat. Und ich stand da völlig überfordert in dieser Situation, hörte einen Nazi, einen Antisemiten sprechen, also der war auch ja immer noch Antisemit, wie er mir vorher gezeigt hatte. Und dennoch war da ein Mensch, der mir erzählte, dass er mit 16 in den Krieg gebracht wurde und mordete. Und diese Ambivalenz, das mit einem macht, dass ich da nicht drauf vorbereitet war und dass es vielleicht manchmal auch schwierig ist, eine Situation einzuschätzen und wie verwirrend das ist, wenn man dem so begegnet, weil es oft ja in meinem Leben zumindest nicht stattfindet oder stattfand, dass ich jemandem gegenüberstand, der sich plötzlich mir so dermaßen öffnete aufgrund des Namens meines Sohnes, der eben Aaron heißt. Das fand ich erzählenswert und wichtig und das ist scheinbar überhaupt nicht verstanden worden, sondern er hat mich eben in diese ja unterkomplexe Ecke zum Haare raufen, ein Mensch, der für Nazis Mitgefühl entwickelt. Und das ist natürlich total heftig, weil auf gar keinen Fall ist das etwas, was ich erzählen wollte.
Ist das vielleicht auch ein Zeichen für die schwierige Beziehung zwischen jüdischen Menschen und nicht-jüdischen Menschen in Deutschland?
Also auf alle Fälle. Also ich habe in diesem Sommer sehr viel gelernt. Ich habe ja die Hälfte der redaktionellen Texte, die immer als erklärende Texte jedem Comic folgen, geschrieben und musste mich dementsprechend auch sehr mit diesen Themen auseinandersetzen, die mich sehr, sehr berührt haben und mir nochmal alles in einen größeren Kontext gesetzt haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, im Dialog zu sein und darüber zu sprechen und nicht zu vorverurteilen oder Also ich meine jetzt nicht die Nazis, also Entschuldigung, wenn nicht, dass ich falsch verstanden werde, so Richtung, wie es in der jüdischen Allgemeinen stand. Es geht mir nicht darum, Nazis zu verteidigen, warum sie morden oder antisemitisch sind, sondern es geht mir einfach darum, dass es auch für jemanden, der eventuell draußen steht oder nicht im Inneren steht, sehr schwierig ist, mit dem Thema wirklich und wahrhaftig umzugehen. Und darum finde ich auch unsere Anthologie so mega wichtig und interessant und spannend und fand auch die Auseinandersetzung mit dem Thema für mich total wichtig. Und glaube, dass da jeder noch was lernen kann, also wenn er das noch nicht getan hat. Ja, und ich denke, das ist ein Problem, dass man da schnell was missversteht, weil man so polarisiert ist, obwohl das ist vielleicht auch ein falsches Wort, weil man so fokussiert ist auf eine bestimmte Meinung. Und ich glaube nicht, dass es immer gut tut. Also ich habe die Geschichte, so wie sie besprochen wurde, auf gar keinen Fall gemeint.
Mhm. Wo Sie gerade Polarisierung sagen, einen anderen polarisierenden Begriff, nämlich die kulturelle Aneignung. Könnte man das auch kulturelle Aneignung nennen, wenn Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden eine Anthologie über jüdisches Leben schreiben?
Also, das war genau mein Problem, warum ich am Anfang das Wort vermessen benutzte, weil so fühlte ich mich. Und wir haben das auch in einer Redaktionssitzung besprochen, ob dem so wäre. Und ich habe mich dann von meinen Mitstreitern und Streiterinnen beruhigen lassen, dass wir das nicht getan haben. Und Jakob erklärt jetzt, warum wir das nicht getan haben.
Naja, also ob man das tut oder ob man das nicht tut, das kann man letztlich nicht alleine komplett beurteilen. Aber was die Grundlage für die Arbeit an dieser Anthologie für uns war, war das Interesse. Und das ist das absolut Entscheidende, glaube ich. Also da gibt es nochmal einen doch wichtigen Unterschied, den man benennen muss zwischen Aneignung und Interesse. Wir haben nicht den Eindruck, dass die ComiczeichnerInnen, die wir angefragt haben, so tun, als müssten sie jetzt der Welt und vor allem der jüdischen Welt erklären, was passiert ist und wie das alles vonstatten ging, über das da berichtet wird, sondern wir haben versucht, möglichst viele interessante Geschichten in einem ganz breiten Spektrum zu entdecken und zeichnerisch umsetzen zu lassen. Das war das, was uns interessiert hat. Und dazu wurden wir ganz stark ermutigt von der jüdischen Gemeinde. Und auch die ZeichnerInnen fanden es einfach interessant, die oft auch selber nochmal einen Bezug haben zu jüdischer Kultur. Also sei es durch die Herkunft bei Simon Schwarz, der jüdische Vorfahren hat, Miriam Werner zum Beispiel, die in dem Comic von Moni Pott die Autorin ist Jüdin. Also ganz so ist es jetzt auch nicht, dass wir da völlig ohne jüdische Beteiligung das Ganze realisiert haben. Aber Aneignung, ja, das ist eine kritische Anfrage, die man sich immer gefallen lassen muss, aber man müsste es am einzelnen Comic erklären, wo das tatsächlich übergriffig geworden ist. Und ich glaube, was wirklich zum Ausdruck kommt, oder ich hoffe es zumindest, ist das Interesse an den Themen, an den Geschichten, an jüdischer Kultur, an jüdischen Biografien.
Und da kommt für mich auch noch ein zweiter Aspekt hinzu, oder für uns alle nehme ich an, das ist der des Respekts. Also es ist nicht nur Interesse an diesen Geschichten, sondern auch der Respekt vor den Geschichten. Und ich glaube, dass wir ein bisschen vorsichtig sein müssen mit diesem Begriff der kulturellen Aneignung. Der wird heute auch sehr schnell gesprochen, ausgesprochen oder auch zum Vorwurf gemacht. In dem Moment, wo ich etwas über etwas erzähle, ist das ja nicht automatisch eine Aneignung. Also eine Aneignung hat ja immer was mit Respektlosigkeit zu tun und dass ich mich über eine Sache drüber stelle und dann von oben herabschaue. Und wenn es heißt, naja, darf man das überhaupt, ihr seid ja nun gar keine Juden und Jüdinnen, darf man das eben nicht verwechseln mit dem, was ist denn unser Ziel, unser Begehr? Und dass wir eben über etwas berichten wollen mit Interesse und Respekt, aber nicht, dass wir so tun, als ob wir etwas besser wüssten, als hätten wir den besseren Überblick oder als müssten wir den Leuten hier mal erzählen, wie es wirklich war. Das muss man dolle unterscheiden, wenn man den Begriff kulturelle Aneignung benutzt.
Es ist das tägliche Brot von Schriftstellerinnen und von ComiczeichnerInnen, Geschichten über Dinge zu erzählen, die nicht automatisch nur ihre eigenen biografischen Geschichten sind.
Und die Geschichte der 11 ComiczeichnerInnen können Sie sich in der besprochenen Comic-Anthologie nächstes Jahr in anschauen. Sie ist im Ventilverlag erschienen, 168 Seiten für 5